Heute hört man in Eichstätt an jeder Ecke Kirchenglocken. Vor 150 Millionen Jahren hat sich Eichstätt aber eher so angehört. Wir sind Seban und Nina.
Hi.
Und unser Thema ist Eichstätt in der Jurazeit.
In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts in einem Eichstätt vor unserer Zeit. Alle Hintergründe und Folgen des Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de.
Wahnsinn, dieses Internet. Sollte man auf jeden Fall mal auschecken, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und damit starten wir auch schon in unseren Podcast. Wir beide studieren Journalistik an der Uni Eichstätt. Und wir fragen uns, welche Spuren hat die Jurazeit denn in Eichstätt so hinterlassen?
Genau. Und Nina, du hast da ja schon eine ganz gute Anekdote, eine ganz gute Geschichte, als du hier in Eichstätt das erste Mal warst, ne?
Ja, als ich angefangen habe, in Eichstätt zu studieren, da haben mich meine Großeltern gleich gefragt, ja und, warst du denn schon im Jura-Museum? Und dann habe ich mich gefragt, warum sollte ich denn jetzt gleich ins Jura-Museum gehen? Das scheint ja schon eine ziemlich besondere Sache zu sein.
Ja, auf jeden Fall in Eichstätt. Und da haben wir uns dann natürlich glatt gefragt, ja, wenn das Jura-Museum so was Besonderes in Eichstätt ist, tja, da muss ja die ganze Jura-Zeit wahrscheinlich bedeutend gewesen sein in Eichstätt und der Region. Und ja, vielleicht kannst du die Jura-Zeit ja auch ein bisschen erklären, damit man sich das vorstellen kann. Wann war die denn ungefähr?
Ja, wir haben da natürlich ein bisschen recherchiert und es ist jetzt ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, aber die Jurazeit war vor 150 Millionen Jahren.
Wahnsinn, das ist echt lange.
Ja,
das
lange.
Das ist eine große Zahl.
Mal zur Einordnung, also der Beginn der Erde wird auf circa vor 4,6 Milliarden Jahren datiert. Vielleicht kann man sich das besser vorstellen, ich glaube nicht.
Es ist auf jeden Fall, also die Erde ist halt schon extrem alt und was das ungefähr suggeriert, ich würde sagen, die Jurazeit ist schon sehr lange her, aber im Vergleich zur Ursprungsgeschichte der Erde ist die Jurazeit sogar noch relativ jung. Also wenn man es jetzt auf 4,6 Milliarden Jahre streckt, was halt echt eine total große Zahl ist, aber dennoch sehr bedeutend.
Ja, und zur Einordnung vielleicht, also viele denken vielleicht bei Jurazeit, Urzeit schon so ein bisschen an die bekannten Dinosaurier aus Jurassic Park, den T-Rex und den Triceratops, aber ja, die kamen tatsächlich erst danach. Also nach der Jurazeit kam die Kreidezeit und das war dann auch die Zeit der großen Dinosaurier wie T-Rex.
Genau, man kann auch sagen, die Kreidezeit ist halt dadurch bekannt, weil dort eben bis jetzt zumindest wissenschaftlich sagt man das so, also ist wissenschaftlich belegt, sage ich mal, dass halt eben dort dieser große Meteoritenschauer war, der dann die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und ich glaube, das hat die Kreidezeit so bekannt gemacht. Aber die Jurazeit war halt eben davor und da ist aber auch schon ganz schön viel Spannendes passiert. Aber wo kann man denn jetzt eigentlich was über die Jurazeit herausfinden in Eichstätt?
Ja, ich denke, die erste Anlaufstelle ist da tatsächlich das Jura-Museum. Und da waren wir für euch auch mal und wir erzählen euch dann, was wir da so erlebt haben und herausgefunden haben. Wir waren aber auch noch an einem anderen Ort, wo man auch noch viel über die Jurazeit erfahren kann.
Genau, und von diesen Orten gibt es tatsächlich in Eichstätt und der Region 5 Stück. Und das sind einfach sogenannte Fossiliensteinbrüche. Also das ist echt der Wahnsinn, das sind halt Steinbrüche, darüber erzählen wir euch später noch mehr, bei denen man wirklich Fossilien noch finden kann. Also praktisch Ablagerungen von Fossilien, ja von Lebewesen,
genau,
der Jurazeit.
Und selbst als blutiger Anfänger kann man da einfach hingehen und Fossilien suchen und man findet auch oft was. Und
ganz
wir
genau
waren da auch unterwegs. Wir waren auf Fossiliensuche und ob wir tatsächlich was gefunden haben, das verraten wir euch erst am Schluss. Also wenn
genau
ihr das noch rausfinden wollt, was wir da gefunden haben, ob wir was gefunden haben, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
So ist es. Aber so viel kann man schon mal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir lassen euch am Ende nicht hängen. Ja, aber gehen wir vielleicht erstmal zum Jura-Museum. Da hat ja unsere Reise gestartet. So viel kann man dazu sagen. Das Jura-Museum ist auf der Willibaldsburg. Und ja, da vielleicht nochmal, um die nächste Folge anzuteasern. Da geht es um zwei bekannte Influencer der damaligen Zeit. Den guten Willibald und die gute Walpurga. Könnt ihr euch gerne anhören, hat zumindest auch was mit dieser Burg zu tun. Das Jura-Museum gibt es seit 1976, also würde ich sagen, ja, noch gar nicht so lang für Museum. Also Ich meine, knappe 50 Jahre ist für ein Museum tatsächlich, glaube ich, noch nicht so lang. Genau, und der Schwerpunkt des Museums sind die Fossilien aus Eichstätt und der Region, also aus der sogenannten Sollenhofener Plattenkalke. So nennt man das Gestein aus dem Altmühljura.
Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit unseren persönlichen Erfahrungen. Ja. Wir haben uns gedacht, wir gehen natürlich zum besten Zeitpunkt in das Museum, das es nur gibt. Und zwar 2 Tage nach der Wiedereröffnung, nach Corona.
Ich glaube, es war sogar der Tag, wo das aufgemacht hat.
Wirklich?
Ja.
Oh, okay.
Wir haben gleich die erste Chance genutzt in der Corona-Phase und sind zum Museum gegangen.
Ja, und das haben nicht nur wir uns gedacht, sondern auch viele andere. Und da ist halt eine, ja, Beschränkung von Besucherzahlen gab, mussten wir tatsächlich auch draußen warten, bis wir ins Museum durften.
So ist es.
Wir hatten noch relativ viel Glück eigentlich. Also ich glaube, wir waren nur 15 Minuten davor, haben gewartet. Aber nach uns, da gab es tatsächlich eine riesige Schlange. Also man hat sich schon so ein bisschen wie ein VIP gefühlt, als man da rausgekommen ist. Und ja, als würde man jetzt auf einen Clubbesuch warten. Also so exklusiv war das.
Ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich in diesem Innenhof von der Willibaldsburg und ich würde sagen, dieser Innenhof war wirklich voll und wir waren echt geflasht, als wir dann rausgegangen sind und dann einfach diese Menschentraube gesehen haben. Aber das zeigt ja auch, dass wir uns nicht nur wie VIPs fühlen können mal für einen Tag, sondern dass das Museum ja auch wohl seinen Sinn und Zweck hat. Dass es ja auch beliebt ist, dass die Leute gerne hingehen in Eichstätt. Ja, und warum ist es so? Wir waren im Museum drinnen und ich persönlich kann jetzt wirklich sagen, in dem Museum wird die Jurazeit, auch der Verlauf der Jurazeit in Eichstätt und der Region, wirklich gut beschrieben. Also Eichstätt war zur Jurazeit eigentlich ein großes Meer. Und man hat es damals Jurameer genannt. Und Eichstätt und die Umgebung lagen fast komplett unter Wasser. Und es gab wirklich nur kleine, vereinzelte Inseln. Also man sieht ja jetzt auch, Eichstätt ist in so einer Art Kessel. Und wenn man sich vorstellt, dass oben vielleicht diese paar Hügel in Eichstätt, das waren dann vielleicht so vereinzelte Inseln, die nicht vom Wasser bedeckt waren, aber Eichstätt an sich war eigentlich komplett unter Wasser.
Wahnsinn. Also der Ort, an dem wir jetzt gerade sitzen, hier in Eichstätt, war wahrscheinlich voller Wasser.
Ja, vor 150 Millionen Jahren ist hier bestimmt irgendein krasses Viech vorbeigeschwommen.
Ein großer Fisch. Und das Jura-Museum hilft einem wirklich dabei, mal so zu verstehen, was damals so in der Region gelebt hat und da gibt es zum Beispiel auch, also im Jura-Museum gibt es auch ganz viele Aquarien, in denen man dann verschiedene Fische sieht, nicht nur aus den heutigen modernen Korallenriffen, sage ich mal, sondern tatsächlich auch mit lebenden Fossilien.
Ja, das ist mega interessant. Also ich glaube, es gab 2, 3 Becken, da waren unterschiedliche Fische drin, aber unter anderem eben der sogenannte Pfeilschwanzkrebs. Und den kann man sich wirklich so vorstellen, wie er klingt. Es ist halt ein Krebs, der aber nicht 2 Zangen hat, sondern so ganz viele kleine Beinchen unter einer Art Panzer, wie so eine kleine Schildkröte eigentlich. Und ganz am Ende hat er einen Schwanz, der so aussieht wie ein kleiner Pfeil, wie so eine Pfeilspitze. Und man muss halt sagen, das Aquarium, in dem er drin war, das war eigentlich voller Sand. Deswegen, wir können davon ausgehen, dass er in diesen Korallenriffen wahrscheinlich eher im Sand gebuddelt hat, am Boden.
Mhm. Er war auf jeden Fall ziemlich süß.
Das ja, süßer kleiner Pfeilschwanzkrebs. Er war auch alleine,
ja.
Tatsächlich. Es gab keinen zweiten.
Ja, aber es gab damals aber auch ganz schön viele Viecher, die nicht so süß waren. Man muss sich ja vorstellen, dass das Jurameer an sich riesig war. Also weit und tief. Und genauso riesig waren dann halt auch die Meeresbewohner.
Ja, was ist denn da so rumgeschwommen?
Da gab es zum Beispiel den Ichthyosaurier. Der Name klingt schon ganz schön gefährlich, zumindest klingt es kompliziert. Das war eine riesengroße Fischechse. Die war, ja, je nachdem, zwischen 1 bis zu 20 Metern lang. Normalerweise hat man den Ichthyosaurier eher in den tieferen Ozeanen angetroffen, aber ab und zu hat er sich auch mal in die Altmühlregion verirrt. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, fand ich, dass er aussah wie so ein böser Delfin mit einem langen Maul und ganz, ganz vielen spitzen Zähnen und wirklich großen Glubschaugen. Und ja, der hat tatsächlich auch andere Wirbeltiere gefressen. Also wir wären da auf jeden Fall im Beuteschema.
Okay, können wir froh sein, dass es ihn damals gab und dass er jetzt nicht noch in der Altmühl rumschwimmt.
Ja,
mit
auf
seinen
jeden
bis
Fall.
Zu 20 Metern.
Da gab es aber auch noch ganz andere Kandidaten, zum Beispiel das Meereskrokodil.
Mhm.
Da hängt im Jura-Museum ein gut 4 Meter langes Meereskrokodil. Das war das größte Exemplar, das man hier in der Sollenhofener Plattenkalke gefunden hat. Und das sah aus wie ein ganz normales Krokodil, aber auch wieder so ein bisschen delfinähnlich mit so einer delfinähnlichen Schwanzflosse und auch nicht wirklich gut gesinnt den Menschen gegenüber.
Ja, und dann gibt es natürlich noch die sogenannten Ammoniten, beziehungsweise auch den Riesenammonit. Und man muss sagen, der Ammonit an sich ist ja eigentlich, glaube ich, schon das Sinnbild generell für Fossilien an sich. Also man kann ihn sich so ein bisschen vorstellen, ja, wie so ein Schneckenhaus, was sich so kringelt mit so ein paar Rillen drin. Und ich glaube, ja, wenn man vom Ammoniten spricht, dann weiß ungefähr jeder, was gemeint ist. Grundsätzlich haben die eigentlich nur Schalentiere gefressen, auch kleine Tiere. Aber ich kann mir denken, dass so ein Riesenammonit vielleicht auch schon was Größeres gegessen hat. Ich habe zumindest bei der Recherche jetzt nicht wirklich herausgefunden, was der Riesenammonit gegessen hat, aber der wird schon auch irgendwie sich vollgestopft haben. Und dann gab es natürlich noch viele Fossilien, vor allem große Fische. Also da muss ich sagen, ich glaube, die waren teilweise einen Meter lang oder sogar vielleicht sogar größer. Ich weiß nicht genau, wie sie hießen, aber die Fische waren damals auf jeden Fall auch schon ziemlich groß. Ja, und auf dem Land ist man auch schon vielen verschiedenen Dinosauriern begegnet. Da gab es zum Beispiel den Stegosaurus mit seinen aufgestellten Rückenplatten und den Brachiosaurus. Und das war einer der größten und ich glaube auch bekannten Dinosaurier. Der war im Durchschnitt bis zu 13 Meter groß, das muss man sich mal vorstellen. Und bis zu 23 Meter lang, also der ganze Hals. Aber er hat zum Glück nur Pflanzen gefressen.
Ja, zum Glück.
Also der wäre, glaube ich, auch gefühlt an alles rangekommen. Genau, und was man vielleicht auch zum Brachiosaurus noch sagen kann, also der gehört generell zur Gattung der Sauropoden. Und das sind generell ziemlich beliebte Dinosaurier. Also die werden oft auch in Filmen und so dargestellt. Das sind einfach die Dinosaurier mit diesem langen Hals. Genau, und der Brachiosaurus ist praktisch in der Jurazeit gewesen und war damit einer der beliebtesten.
Genau, also es gibt wirklich super viel, was damals schon unterwegs war. Und das ist alles so gut erhalten noch. Also man findet auch heutzutage noch super viele neue Fossilien in Eichstätt und der Region. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum gerade hier? Warum in der Region Eichstätt? Warum im Altmühltal? Und das hängt tatsächlich mit den natürlichen Gegebenheiten zusammen, die früher in dieser Umgebung geherrscht haben.
Genau. Also man kann sagen, ja, willst du es erklären?
Ja,
ich kann es auch gerne erklären, mir ist es wurscht, wir wissen es beide.
Ja, wir wissen es beide.
Ja, dann hau mal raus das Wissen.
Ja, und zwar war das so, dass es damals am Boden von dem Meeresgrund lebensfeindliche Bedingungen gab. Also im Jura-Museum haben wir herausgefunden, dass das Klima wohl damals besonders heiß und trocken war und deswegen war die Verdunstungsrate auch sehr hoch. Und das hat dazu geführt, dass es in dieser Bodenschicht sehr, sehr viel Salz gab und relativ wenig Sauerstoff. Und wenn dann ein Fisch zum Beispiel von uns gegangen ist, wenn er gestorben ist, dann ist er auf diesen Meeresgrund gesunken. Und es gab aber jetzt keine Aasfresser, die das Tier dann gefressen haben, weil die Aasfresser einfach nicht so tief gehen konnten, weil einfach diese Bedingungen viel zu lebensfeindlich waren. Also die hätten das auch nicht überlebt. Und deswegen ist dann keiner mehr eben an diese Kadaver rangekommen. Und dieser Salzgehalt und die besonderen Umstände da in der Bodenschicht haben auch dazu geführt, dass die Kadaver insgesamt langsamer verwest sind. Und wenn dann das neue Sediment kam, also das war vor allem Kalkschlamm, dann hat er eben diese Kadaver bedeckt und ja, dadurch wurden sie dann im Laufe der Zeit versteinert.
Genau, hier können wir vielleicht auch schon ein bisschen vorweggreifen, das merkt man auch in den Fossiliensteinbrüchen, weil sich die Fossilien tatsächlich nicht auf den Gesteinsschichten befinden, was man immer denkt, sondern tatsächlich zwischen den Gesteinsschichten und das ist eine große Kunst, dabei nicht das Fossil kaputt zu machen, wenn man eben die einzelnen Gesteinsschichten, die zusammenkleben, die praktisch das Fossil an sich gepresst haben, wenn man die spaltet, da muss man halt extrem vorsichtig sein, um eben an das eigentliche Fossil zu kommen. Aber diese ganzen gut erhaltenen Fossilien sieht man eben auch im Jura-Museum, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, mit diesem Riesenfisch. Aber ich kann mich zum Beispiel auch an ein Fossil erinnern, das bestand aus einzelnen Platten, wurde auch dann zusammengelegt und da hat man tatsächlich die Route gesehen, wo dieser kleine Fisch gestorben ist. Also wirklich, wie er vom Meer getrieben wurde und dann letztendlich verendet ist. Es klingt jetzt vielleicht nicht so nice, aber es ist relativ faszinierend und zeigt halt, dass da unten wirklich nichts los war. Und die ganzen Kadaver einfach verwest sind.
Ja, das ist Wahnsinn, was man da heute noch rauslesen kann. Also was damals passiert ist, vor 150 Millionen Jahren, das muss man sich immer wieder in den Hinterkopf rufen. Das ist echt eine wahnsinnig lange Zeit. Und wir können heute die Überreste davon sehen.
Das ist echt wirklich, wirklich faszinierend.
Ja, und jetzt möchten wir über einen echten Weltstar sprechen.
So ist es. Der gute Archaeopteryx,
ja.
Das der Flugsaurier im Jura-Museum. Und der ist gleichzeitig auch Fossil des Jahres 2020. Vielleicht können wir einmal klatschen für den Archaeopteryx.
Ja, Archaeopteryx, Wahnsinn.
Du bist unser Held. Und warum ist der Archaeopteryx Fossil des Jahres 2020? Naja, einerseits kann man zum Beispiel sagen, es ist der ältest fliegende Vogel mit Federn, den die Wissenschaft bis heute kennt. Ich meine, den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war halt wirklich, also Vögel und Flugsaurier gab es da schon, ja. Aber es war tatsächlich der erste mit Federn.
Und der erste Archaeopteryx, der wurde 1860 bei Solnhofen entdeckt, also hier in der Region.
Das ist wie wenn heutzutage irgend so ein VIP oder so hier geboren wird. Keine Ahnung. Irgendein bekannter Star, George Clooney oder so, wurde hier geboren. Das ist halt damals, oder vor 150 Millionen Jahren, Archaeopteryx. So.
Ja.
Ist halt einfach der Star.
Der Archaeopteryx aus Solnhofen, weltberühmt.
Ja. Und das Krasse an diesem Archaeopteryx ist halt auch, dass er Charles Darwins Evolutionstheorie bestätigt hat. Also der Darwin ging davon aus, dass es bei der Entwicklung neuer Arten sogenannte Übergangsformen gibt. Und genau so eine Übergangsform ist eben der Archaeopteryx. Und jetzt ist ja mal die Frage, von was ist er denn die Übergangsform?
Ja, der Archaeopteryx, der hatte gleichzeitig Merkmale von Vögeln, ja, der hatte Federn und aber auch von Reptilien beziehungsweise, ja, Dinosauriern. Und dann hat der Charles Darwin sich eben da in seiner Evolutionstheorie bestätigt gefühlt und hat sich gedacht, okay, das war die Übergangsform zwischen, also von den Dinosauriern zu den heutigen Vögeln. Das heißt, das Huhn ist verwandt mit dem Archaeopteryx.
Das ist halt so krass. Ich meine, wir kennen viele Vögel, die Amseln, wenn wir an Vögel denken, so Amseln und so weiter, ne? Aber dass gerade ein Huhn, was wir so auf Bauernhöfen mal antreffen und immer so leicht belächeln, eigentlich der Nachkomme von dem Archaeopteryx ist, dem Star unter den Flugsauriern, finde ich schon echt krass.
Und dass dieser Archaeopteryx eben aus der Region kommt, das hat uns auch irgendwie motiviert, selber Fossilien zu suchen. Also da haben wir uns gedacht, hey, auf dem Blumenberg in Eichstätt, da gibt es einen Fossiliensteinbruch, da kamen auch einige Fossilien im Jura-Museum her. Und dann haben wir uns gedacht, wenn man da so coole Sachen finden kann wie den Archaeopteryx, vielleicht finden wir da ja auch eine coole Sache.
Genau, da dachten wir uns, Mensch, da müssen wir mal hin. Und man kann sich die Fossiliensteinbrüche so vorstellen, es gibt eben 5 verschiedene. Wir waren jetzt auf dem Blumenberg in der Nähe von Eichstätt, ist wirklich nur eine Viertelstunde entfernt. Und dort kann man eigentlich fast das ganze Jahr von Mai bis Oktober und eigentlich auch fast den ganzen Tag gegen eine Gebühr von 2 Euro sich einen Hammer und einen Meißel leihen und dann einfach in diesen Steinbruch reingehen und auf gut Glück, sage ich mal, nach Fossilien graben. Und es ist tatsächlich was sehr Spannendes, Nervenaufreißendes. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Nervenkitzel dabei ist, wenn man tatsächlich in diesem Steinbruch ist und das erste Mal auf Fossiliensuche geht.
Ja, es fühlt sich tatsächlich so an, als würde man irgendwie ein Glücksspiel spielen oder ein Überraschungsei aufmachen, weil halt sich wirklich hinter jeder Platte ein Fossil verbergen kann. Und das hat noch nie jemand vor dir gesehen. Und du kannst jetzt derjenige sein, der das erste Mal ein Fossil sieht, das vor 150 Millionen Jahren da zwischen diesen Kalkplatten zusammengepresst worden ist.
Und die Chancen stehen ja echt nicht schlecht. Also, wie gesagt, wir sind da hingegangen und wir haben ehrlich gesagt, wir waren motiviert, wir haben auch erwartet, was zu finden, aber dann tatsächlich was auszubuddeln, da gibt es verschiedene Sachen, was wir ausgebuddelt haben, das erzählen wir euch noch. Aber allein dieser Moment, wenn man wirklich weiß, okay, ich habe was gefunden, was vorher noch keiner gefunden hat, das ist schon echt der Wahnsinn. Aber man muss halt auch sagen, an die Fossilien ranzukommen, ist halt auch kein einfaches Spiel. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da hingeht und zweimal mit dem Meißel und Hammer da hinklopft auf einen Stein und tada, schon habe ich den Archaeopteryx gefunden. Sondern es ist echt ein Spiel mit dem Glück, bei dem man auch wirklich Durchhaltevermögen und Ausdauer braucht, bis man da überhaupt mal was findet. Weil ganz oft sind es halt einfach wirklich nur Platten. klar, man muss sich das Verhältnis vorstellen. Man sucht da nach einem Tier in einer riesen Umgebung und ganz oft hat man da einfach nur Steinplatten vor sich und man muss immer das Ziel vor Auge haben, dass man am Schluss dann vielleicht doch noch ein Fossil findet.
Ja, wir haben vor Ort auch einen interessanten Mann kennengelernt. Der war richtig gut ausgerüstet für die Fossiliensuche und hat uns erzählt, dass er schon seit 20 Jahren Fossilien sucht. So sah er auch aus, also top ausgerüstet. Ja, im Gegensatz zu uns hat er auch die richtige Kleidung an, war mit Latzhose.
Und richtig so einen Sonnenhut und so. Und der hatte auch so einen kleinen blauen Köfferchen, so wie so, wo man eigentlich normalerweise Sandwiches oder sowas reintut. Aber da sammelt er halt seine Fossilien, beziehungsweise seine gekühlte Wasserflasche noch drin und so. Also wirklich wie so ein richtiger Fossilienerkunder, Experte.
Ja, also im Gegensatz zu uns war er top ausgerüstet. Und während wir da an den kleinen Gesteinsplatten rumgedoktert haben mit unserem Hammer und Meißel, hatte er die großen Kalkplatten aus dem Boden gewuchtet, auf die Seite geworfen und alles aufgemacht bis zum geht nicht mehr. Und wir haben da mit unserem, keine Ahnung, 10 Zentimeter großen Steinchen am Boden gehockt.
Also der hat schon ganz andere Ansprüche, was Fossilienfunde angeht. Ich meine, wir wollten einfach irgendwas finden. Und er hatte ja halt wirklich eine Schaufel dabei und hat wahnsinnig große Plattenteile aus dem Boden rausgehoben. Und ich glaube, der war wirklich auf was Größeres aus. Das kann man wortwörtlich sagen, das haben wir auch gesehen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir haben tatsächlich was gefunden. Wir haben euch noch nicht verraten, was. Aber es ist natürlich was dabei rausgekommen. Also wir sind tatsächlich nicht mit leeren Händen ausgegangen. Die Frage ist, wir haben teilweise was selbst gefunden. Es gab auch etwas, was wir vielleicht nicht unbedingt selbst gefunden haben.
Ja, wir können ja mal anfangen mit dem, was wir selbst gefunden haben. Ja, ich würde euch raten, ihr haltet euch jetzt mal lieber fest, setzt euch hin.
Spannung, Trommelwirbel, was haben wir gefunden?
Ein wahnsinnig gut erhaltener Dendrit.
Und das klingt doch schon mal nach was richtig Wertvollem, oder? Ein Dendrit. Ja. Wahnsinn, den würde ich gerne mal irgendwo verkaufen und da kriege ich doch bestimmt viel Geld. Was ist es denn? Kannst du es für uns übersetzen?
Gras.
Wow.
150 Millionen Jahre altes Gras. Also da kann man schon mal klatschen.
Da klatsche ich doch.
Ja, wie sieht denn so ein Dendrit aus? Kannst du das mal kurz beschreiben?
Also Dendrit, muss man wissen, ist ein Fachbegriff generell für was Kristallartiges. Und bei einem Dendrit müsst ihr eigentlich ein bisschen an eine Schneeflocke denken, würde ich mal sagen. An eine rangezoomte Schneeflocke, so sieht es tatsächlich aus. Ich finde, auf den kleinen Kalkplatten sieht es auch ein bisschen aus wie so kleine Nadelbäume. So, die sich halt irgendwie so anordnen. Wie so ein kleines Stück Wald, kann man sich das vorstellen. Ja. Aber halt sehr gepresst und sehr faserig, würde ich sagen. Und man kann tatsächlich, wenn man drüber fühlt, auch teilweise die Strukturen ertasten. Und wie gesagt, es sieht, die Dendriten kommen häufig vor, sind aber echt ein ganz schönes Geschenk, wo man sagt, hey, cool. Weil es gibt tatsächlich auch Dendritenansammlungen, sage ich mal, wo du dann wirklich eine Masse von diesen Dendriten auf einer Platte hast. Und das sieht dann natürlich schon sehr faszinierend aus. Aber Dendriten, dabei ist es ja nicht geblieben. Unser toller Fossilien-Experte hat uns ja noch ein paar andere Sachen geschenkt.
Ja, während wir da am Suchen waren und geschaut haben, dass wir irgendwie zwischen diesen Platten irgendwas finden, hatte er, wie gesagt, einfach eine nach dem anderen hochgewuchtet. Und dann irgendwann hat er uns hergewunken und gesagt, hey, kommt mal her, ich habe da was für euch.
Genau, und er hatte halt eigentlich praktisch für Nina und mich was rausgesucht und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Du hast was anderes bekommen als ich. Und ich fange jetzt mal mit meinem Geschenk an. Und ich war schon sehr gerührt, als er mir das beziehungsweise was heißt gegeben? Es lag halt einfach auf einem seiner vielen ausgehobenen Plattenhaufen. Und der hat einfach mit dem Finger drauf gezeigt und sagte, ja, das ist für dich. Und da für mich war das was total Besonderes. Das war mein erstes Fossil. Aber bei ihm hat man halt schon gemerkt, ja, der hat das bestimmt wahrscheinlich in seinen 20 Jahren schon mindestens, sagen wir mal, mehr als 10 Mal hat er es auf jeden Fall gefunden. Das mit Sicherheit. Ich war auf jeden Fall berührt. Und zwar, was war es? Ein kleiner, süßer Ammonit. Das haben wir vorhin schon angesprochen. Und das finde ich ganz toll, weil er eben so das Symbolbild für diese ganzen Fossilien ist. Und weil er ja doch irgendwie süß ist mit seinem Panzer. Ich bin auch auf der süßen Seite des Ammoniten. Ich denke, wenn ihr ihn googelt, werdet ihr ihn vielleicht nicht mehr so süß finden. Aber ich war schon sehr gerührt. Und man muss aber auch dazu sagen, wenn ich den, glaube ich, selber entdeckt hätte, hätte ich ihn nicht sofort als Fossil erkannt. Also man braucht schon geschultes Auge dafür.
Ja, das stimmt. Also ich habe einen kleinen Fisch bekommen. Der Mann hat es mir gesagt, dass das wohl einer der häufigsten Fische ist, die man so als Fossil findet. Und er war wirklich ziemlich klein und ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht erkannt. Also ich glaube, ich hätte die Platte einfach wieder weiter weggeschmissen.
Ja.
Aber als ich das mir dann näher angeschaut habe, da hat man tatsächlich diesen Fisch erkannt. Und es war irgendwie so ein richtig, ja, beeindruckendes Gefühl zu wissen, dass wir jetzt die ersten Menschen sind, die diese Überbleibsel von vor 150 Millionen Jahren ausgraben und dass wir sehen können, wie damals die Welt in Eichstätt und im Altmühltal ausgesehen hat, dass wir diese Möglichkeit bekommen. Und das ist schon echt ein wahnsinnig beeindruckendes Gefühl.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe jetzt vor der ganzen Recherche eben für diesen Podcast, habe ich mich nicht groß mit Fossilien, auch nicht generell, aber auch nicht mit der ganzen Jurazeit in Eichstätt beschäftigt. Und ich muss sagen, wirklich, ich bin sehr fasziniert, welches Potenzial so ein Fossil eigentlich hat. Also wie viel man tatsächlich sehen kann und wie viel diese Region tatsächlich hergibt an der guten Instandhaltung des Fossils. Also vor allem bei deinem Fisch muss ich sagen, wenn man wirklich nah hingeschaut hat, man hat halt wirklich noch teilweise die einzelnen Knochenteile gesehen, den Aufbau des Fisches, wo ist der Kopf, wo ist der Schwanz, wo waren jetzt die Flossen. Und das ist dann schon sehr faszinierend, wenn man das mal so im Close-up sieht und dann wirklich mit unserem Fossilien-Experten wir die einzigen drei Menschen waren, die den jetzt zum ersten Mal gesehen haben, diesen Fisch. Ehrst du den auch irgendwie? Ich meine, du hast jetzt das Fossil bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vor, den einzurahmen und an die Wand zu hängen. Also der muss schon auch ein bisschen ehrenvoll behandelt werden. Mein Gras kommt auch mit dazu, das kommt daneben.
Oh.
Und es wird mich für immer an diesen wunderschönen Tag erinnern, an dem wir die Überbleibsel von vor 150 Millionen Jahren ausgegraben haben.
Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, was sich dieser Fisch hätte je erträumen können vor 150 Millionen Jahren, dass er mal bei dir an der Wand hängt, zusammen mit diesem schönen kleinen Dendritenfaden. Ich meine, es ist ein gutes Abbild der damaligen Zeit, ne? So war es halt. Damals, so hat es damals ausgesehen. Aber was kann man denn noch erwähnen? Also ich werde meinen Ammoniten bestimmt auch einrahmen. Er liegt bei mir zu Hause und ich habe ja auch einen Dendrit. Bei mir wird es genauso aussehen. Aber es gibt tatsächlich noch ein zweites Museum, von dem wir vielleicht noch kurz sprechen könnten, das in der Nähe vom Steinbruch war. Da waren wir nämlich auch. Wir waren nämlich nicht nur beim Jura-Museum.
Genau. Dieses Museum gehört dem Herrn Berger. Und das ist, wie gesagt, ganz in der Nähe von dem Steinbruch. Und der Steinbruch, der gehört auch zu ihm. Und da gibt es noch ganz viele weitere Fossilien, die man entdecken kann. Falls ihr die Jurazeit mal selber erleben wollt, da können wir euch auf jeden Fall empfehlen, schaut im Jura-Museum vorbei, schaut im Museum vom Herrn Berger vorbei. Und wenn ihr dann Lust habt, tatsächlich selber auch was zu finden, dann geht auf jeden Fall auch zu einem der Fossiliensteinbrüche hier in der Region. Es macht wirklich super viel Spaß. Also es ist echt eine riesengroße Empfehlung von uns, da mal vorbeizuschauen.
Ja,
egal, ob man sich jetzt für Museen interessiert oder nicht, aber es macht einfach Spaß. Und ganz ehrlich, wer hatte nicht Lust, mal selber ein Fossil zu finden von vor 150 Millionen Jahren? Es ist einfach wahnsinnig cool.
Ja, da fällt mir ein, es gibt wirklich von einer Firma, die ich hier nicht nennen mag, gibt es aber auch so einen kleinen Baukasten, den kann man sich im Internet bestellen, so von wegen, grab dein eigenes Fossil aus. Da ist halt wirklich so ein antiker Stein, das kannst du dir bei Amazon bestellen, ja, für einen Zehner und klopfst halt dran rum und findest einen Kristall oder so. Das ist im Vergleich dazu so viel geiler, jetzt sage ich es mal ganz ehrlich, diese Erfahrung mal hier in der Region zu machen. Also es ist wirklich, man hat nicht nur den Museumsaspekt, sondern man kann halt selber auch noch Hand anlegen, man kann selber die Erfahrung sammeln, aber kleiner Tipp vielleicht von uns beiden noch, geht zuerst ins Museum und schaut dort, was alles möglich ist bei der Fossiliensuche, also wirklich, was man dort finden kann, wie gesagt, sowohl im Museum vom Herrn Berger als auch im Jura-Museum sind Fossilien von Leuten, die wirklich in den Steinbrüchen vor Ort waren, selbst ausgegraben und man geht einfach mit einer wahnsinnigen Motivation an diesen Steinbruch rein, weil man halt weiß, okay, es ist tatsächlich möglich, dass ich da ein Fossil finde, was vielleicht auch noch kein anderer vorher entdeckt hat, also eine ganz andere Art vielleicht auch, man weiß es nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich glaube, damit können wir unsere Podcast-Folge auch gut abschließen, einfach mit diesem Gefühl, dass man da was in der Hand halten kann, was wirklich schon so alt ist und was aber auch so viel über die Geschichte unserer Welt erzählt und das einfach mal wirklich selber zu erleben, ist ein tolles Gefühl.
Mega toll geht's, würde ich auch sagen, auch weiter in der nächsten Folge.
Genau, also bleibt auf jeden Fall dabei bei unserem Podcast. In der nächsten Folge erzählen euch nämlich Jimmy und Maxi mehr über Willibald und Walpurga. Den Namen Willibald, den habt ihr ja schon gehört vorhin.
Könnte mit einer Burg zusammenhängen.
Ja, könnte mit einer Burg zusammenhängen, eventuell. Und zwar Willibald und Walpurga, das waren zwei bekannte Influencer und die sind auch aus einem Eichstätt vor unserer Zeit.
Tschüss!
Ciao!